SWR 2 Forum.
Die Mühen der kommunalen Ebene. Warum schwindet das Interesse am politischen Ehrenamt? Am Mikrofon ist Martin Durm. Es geht schon seltsam zu im öffentlichen Leben. Wir stellen unsere Mülltonnen vor die Tür und gehen einfach mal davon aus, dass sie geleert werden. Wir benutzen Bürgersteige, Radwege, Straßen und verlassen uns drauf, dass sie jemand instand hält. Alles ist irgendwie selbstverständlich in unserer nächsten Umgebung. Die Stadtbibliothek, der Kindergarten, das Freibad. Erst wenn etwas nicht mehr funktioniert oder dicht gemacht werden muss aus Kostengründen, erst dann geht uns auf, dass sie eigentlich unsere ureigene Lebenswelt ist, die Kommune. Nun sind am 26. Mai, also nächsten Sonntag, Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und mal ganz davon abgesehen, dass die Wahlbeteiligung meist bei gerade mal so 50% liegt, das eigentlich Problematische ist diesmal der Kandidatenmangel. Die Leute haben, neudeutsch gesagt, offenbar keinen Bock mehr drauf, Gemeinderat oder ehrenamtlicher Bürgermeister zu werden. Und weil wir in diesem SWR2-Forum schon gern wissen würden, warum das so ist, haben wir drei Kenner des Kommunalen ins SWR-Studio Freiburg geladen, um die Angelegenheit öffentlich zu diskutieren. Roman Götzmann, er ist Oberbürgermeister von Waldkirch. Nadine Sankar, grüne Stadträtin in Freiburg, und Professor Paul Witt, er ist Rektor der Verwaltungshochschule in Kehl. Herr Witt, begeistern sich denn wenigstens Ihre Studenten für die Kommunalpolitik?
Die müssen sich professionell begeistern für die Kommunalpolitik. Es gibt auch einige unserer Studierenden, die jetzt bei der Kommunalwahl antreten. Unsere Studentinnen und Studenten, die sind ja später ganz überwiegend 90% im kommunalen Bereich tätig, bei Städten, Gemeinden und Landkreisen. Und insofern sollten Sie sich schon für Kommunalpolitik interessieren.
Aber nun ist es ja schon eigenartig, Herr Witt. Nicht der Politikteil in der Zeitung, nicht das Feuilleton ist das, was die Leute als allererstes lesen, sondern Umfragen zeigen das. Sie lesen als erstes den Lokalteil Ihrer Zeitung. Mhm. Also am mangelnden Interesse am Lokalen dürfte eigentlich dieser Trend weg von der Kommunalpolitik gar nicht liegen, oder?
Ja, das stimmt. Ich kenne diese Umfragen auch und ich muss sagen, ich lese, wenn ich die Kehler Zeitung lese, auch nur den Lokalteil, weil den überregionalen Teil, den lese ich dann in anderen Zeitungen. Aber trotzdem ist es so, dass die Bedeutung der Kommunalpolitik nach der Wahlbeteiligung am niedrigsten liegt, ne? Also die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen ist ja am höchsten, dann kommen die Landtagswahlen, dann kommen die Kommunalwahlen und die Europawahl. Deswegen ist es für mich auch immer nicht begreifbar, warum das so ist, ne? Weil ich denke, was Sie vorhin gesagt haben, so das Kommunale liegt einem ja am nächsten und da sollte man ja zur Wahl gehen dann auch, ne?
Vielleicht können wir das Rätsel ja zumindest versuchen zu lösen heute Abend. Frau Sankar, Sie sind die grüne Spitzenkandidatin in Freiburg für die Wahlen am übernächsten Sonntag. Wie sind Sie eigentlich zur Kommunalpolitik gekommen?
Also ich war schon als Schülerin aktiv, vor allem im ökologischen Bereich, im Bund für Umwelt- und Naturschutz, und habe dann eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass wenn man tatsächlich was verändern will, dann muss man einfach irgendwie in die Politik gehen, weil da viele Weichen gestellt werden und zur Kommunalpolitik speziell, so wie Sie es ja auch schon eingangs gesagt haben, Kommunalpolitik finde ich einfach spannend, wenn man da ganz direkt sieht, was man gemacht hat. Und man hat einen direkten Bezug zu den politischen Themen, man ist direkt dran und das finde ich einfach eine spannende Geschichte. Und gerade jetzt auch die Themen, die mich so umtreiben, Klimaschutz und so weiter, da wird lokal, Stichwort Verkehrsplanung, einfach sehr viel gemacht. Und deswegen finde ich die Kommunalpolitik wirklich auch einen sehr, sehr wichtigen Bereich für unser politisches System.
Aber wenn man so Ihre Biografie anguckt, Frau Sankar, die klingt doch eher kosmopolitisch. Also nach dem Abi ausgedehnte Reise nach Südamerika, dann Studium der Politikwissenschaft, nicht nur in Heidelberg, sondern auch in den USA. Auf der Website der Grünen heißt es, andere Länder und Kulturen kennenlernen ist ihre Leidenschaft. Das passt ja alles nicht so ganz zum Profil einer Kommunalpolitikerin. Sind Sie es geworden, weil nichts anderes übrig blieb?
Nee, das ist tatsächlich nicht so. Sondern, also ich sag mal, wir sind in Freiburg, würde ich schon sagen, ja auch ja, so ein bisschen multikulturell. Hier leben über 170 Nationalitäten. Hier kann man schon auch im Kleinen so ein bisschen die Welt erleben. Mein Mann ist Franzose, das heißt, wir haben auch zu Hause immer wieder so ein bisschen, jetzt nicht Südamerika, aber schon auch unterschiedliche kulturell geprägte Diskussionen. Ich habe meine Magisterarbeit über das Thema Agenda 21, also nachhaltige Entwicklung, geschrieben und habe da eigentlich nochmal so von der wissenschaftlichen Ebene bin ich an die Kommunalpolitik näher rangekommen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist diese Agenda, wie man nachhaltige Entwicklung implementieren kann. Und das internationales Handlungsprogramm, aber die Umsetzung muss auch da auf kommunaler, auf lokaler Ebene stattfinden. Und da habe ich einfach gemerkt, naja, wenn man nachhaltige Entwicklung will, dann ist es wirklich dieses Motto: global denken, lokal handeln. Und das hat mich eigentlich nochmal sehr stark für die Kommunalpolitik interessiert, meine Magisterarbeitszeit.
Herr Götzmann, Sie waren mal baden-württembergischer JUSO-Vorsitzender und sind jetzt seit 2015 Oberbürgermeister in Waldkirch. Was war und was ist heute eigentlich noch der Reiz, OB in einer Stadt zu sein?
Oh, der Reiz ist vielfältig. Man hat hohe Gestaltungsmöglichkeiten, gerade in so, auch in so einer Städtegröße wie Waldkirch, so als mittelgroße Stadt, im Großraum einer Großstadt, da gibt es schon einige Möglichkeiten, die man hat. Und wenn man das sozusagen auch mal von der ehrenamtlichen Seite beleuchtet hat, in einer vergleichbar großen Stadt im Nordbadischen, dann ist einmal der Seitenwechsel auf die Verwaltungsseite nochmal mit einer besonderen Spannung belegt.
Aber andererseits, also so ganz prickelnd kann es ja momentan nicht sein. Die Gewerbesteuer in Waldkirch ist eingebrochen, ich glaube um fast 2 Millionen Euro. Die Freien Wähler kritisieren gerade heftig den Stadthallenumbau für knapp 3 Millionen. Der Gemeinderat schlägt eine Haushaltssperre vor. Sie sehen, ich habe mich ein bisschen im Internet umgeguckt. Wäre es da nicht schicker, zusammen mit Kevin Kühnert einfach mal so ein bisschen über die Kollektivierung großer Konzerne zu reden?
Also die Haushaltssperre mussten wir leider seitens der Verwaltung selbst vorschlagen, weil die von Ihnen geschilderten Umstände gerade bei unseren Gewerbesteuereinnahmen leider zutreffend sind. Wir hatten jetzt zahlreiche gute Jahre und jetzt ist eben mal wieder für die nächsten 1-2 Jahre angesagt, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Weil auch das muss man sagen, in den letzten Jahren gab es viel Wünschenswertes und es wurde immer mit Nachdruck vorgetragen. Und da jetzt sich wieder darauf zu besinnen, dass nicht alles das, was auf dem Wunschzettel steht, auch tatsächlich kommen kann, kann durchaus eine Chance sein. Auch wenn das tatsächlich jetzt für dieses und für nächstes Jahr sicherlich auch unangenehme Diskussionen mit sich bringt.
Sind das die klassischen Themen, Herr Witt? Sie, die das etwas aus der Theorie des Verwaltungswissenschaftlers sehen, sind das die klassischen Probleme, mit denen man sich in der Politik, der Kommunalpolitik rumschlagen muss?
Ja klar, die Finanzen spielen immer eine große Rolle und bei Gewerbesteuereinbrüchen, da ist es natürlich schwierig. In der Regel bessert sich das dann 2 Jahre später, das hängt mit dem kommunalen Finanzausgleich zusammen, weil der reagiert dann darauf, auf die Finanzschwäche einer Gemeinde und die Gemeinden kriegen dann eben mehr von den Schlüsselzuweisungen. Ich wollte noch mal was zum Amt des Oberbürgermeisters sagen. Ich bin Ihrer Meinung, das Amt des Bürgermeisters oder des Oberbürgermeisters ist das Interessanteste, was die Verwaltung überhaupt zu bieten hat. Erwin Teufel hat, als er Ministerpräsident wurde, mal gesagt, in seiner Zeit als Bürgermeister von Speichingen konnte er mehr gestalten wie in seiner Zeit als Ministerpräsident. Und der Meinung bin ich auch. Insofern ist es ein wirklich interessantes Amt.
Aber da fragt man sich ja gerade vor diesem Hintergrund, warum beispielsweise in Rheinland-Pfalz bei diesen kommenden Kommunalwahlen in 465 Orten die Bürgermeisterkandidaten fehlen. Es gibt also Orte, die keine Bürgermeisterkandidaten aufstellen können. Auch in Baden-Württemberg fehlen etliche Kandidaten für den Gemeinderat oder fürs Amt des Ortsvorstehers. Können Sie sich darauf einen Reim machen?
Also ich sag mal, die Gemeinderäte sind ja ehrenamtlich, auch in großen Städten wie jetzt zum Beispiel Freiburg als mittelgroße Stadt. Und das ist natürlich schon von den Rahmenbedingungen her eine enorme Herausforderung. Das heißt, wir haben als Stadträte alle einen Job nebenher. Ich jetzt auch noch Familie, also 3 kleine Kinder. Und die Stadtratstätigkeit ist in einer Stadt wie Freiburg auf jeden Fall nochmal ein Teilzeitjob, der obendrauf kommt. Man kriegt eine Aufwandsentschädigung, die nicht irgendwie sozialversicherungsrelevant ist.
Darf ich fragen, wie hoch?
Hier in Freiburg sind es 865 Euro, plus man bekommt noch Funktionszulagen, also Fraktionsvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, weil die einfach nochmal zusätzliche Aufgaben haben, wie beispielsweise Ältestenrat, die Fraktion koordinieren, das politische Geschäft sozusagen, also das Alltagsgeschäft, auch gucken, dass die Fraktion da funktioniert. Aber ich sag mal, das ist natürlich schon Geschichte, das muss man irgendwie zeitlich hinkriegen. Und ich glaube, das ist für viele, das sehe ich schon auch und kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, das ist schon eine enorme Belastung.
Ich glaube, es ist zweierlei. Also auf der einen Seite ist, was Sie geschildert haben, und auf der anderen Seite stelle ich fest, mit Blick auf das, was ich von Gemeinderäten wiedergespiegelt bekomme, der wahrgenommene kleiner werdende Entscheidungsspielraum. Ich mache ein Beispiel, wenn ich sozusagen ein Haushaltsvolumen X habe und davon kann ich mir meine Investitionen leisten, dann gehen davon ja erstmal die Dinge ab, die ich machen muss. Also ich sage mal, das Dach ist kaputt, die Heizungsanlage in der Halle fällt aus und dann kommen Auflagen. Ich muss was für Brandschutz machen und so weiter. Da gibt es keine Auswahl. Da kann ich als Gemeinderat keine Prioritäten mehr setzen, sondern der Spielraum, den ich tatsächlich verteilen kann, wird immer kleiner und es setzt sich insbesondere dann noch weiter fort bis hin zu den Ortschaftsräten. Meine Freizeit möchte ich gern, wenn ich sie dann einsetze fürs Gemeinwohl, tatsächlich auch sinnstiftend einsetzen und so, dass ich den Eindruck habe, ich bewege etwas. Und der Eindruck geht tatsächlich, glaube ich, auch je kleiner die Kommune ist, immer mehr verloren.
Wenn wir jetzt schon gerade über das schnöde Geld geredet haben, Herr Götzmann, wie hoch ist die Aufwandsentschädigung in Waldkirch für den Gemeinderat?
Bei uns, wenn ich mich nicht alles täuscht, 75 Euro im Monat und 30 Euro pro Sitzung.
Also deutlich, deutlich weniger. Mhm. Könnte das ein Grund dafür sein?
Wir haben es erst erhöht vor kurzem, also es war tatsächlich noch niedriger. Also wegen Geld macht es sicherlich niemand, wenn ich mir den zeitlichen Aufwand anschaue. Jeder Gemeinderat bei uns hat mindestens 2 Fraktionssitzungen im Monat, dazu eine Gemeinderatssitzung und wenn er noch in einem Ausschuss ist, auch das noch. Darüber hinaus hängen ja selbst schon in einer mittelgroßen Stadt wie Waldkirch ja verschiedene Dinge noch an der Stadt dran, wie die Stadtwerke mit Aufsichtsratssitzungen, die Stadtbau GmbH und ähnliche Dinge. Und bei den Vereinen soll man sich auch noch sehen lassen. Also da kommt eine ganze Menge zusammen.
Also darf ich da kurz apropos Verein Stichwort sagen, weil ich war nämlich gestern bis erst 22.30 Uhr bei einem Bürgerverein. Gut, jetzt ist gerade Wahlzeit, ist vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Und da war tatsächlich dann so eins der ersten Vorwürfe, naja, die Stadträte lassen sich nie bei uns beim Bürgerverein sehen. Und da merkt man einfach teilweise auch die Erwartungshaltung und die Diskrepanz, dass teilweise in der Bevölkerung jetzt in der Stadt gar nicht präsent ist, was wir eigentlich schon leisten. Und dann kommt man häufig irgendwo hin und wird dann sozusagen noch dafür kritisiert, dass man ja eigentlich nie da ist. Also ich glaube, das wäre vielleicht einfach auch so eine gewisse Grundwertschätzung gegenüber diesem Ehrenamt auch in der Bevölkerung und nicht so, dass wir sozusagen die Politik, die da oben, die irgendwie alles falsch machen. Also so vielleicht auch mehr dieses gemeinsame Gefühl, wir alle wollen doch irgendwie diese Stadt oder diese Gemeinde zu einem besseren weiterentwickeln und gestalten.
Herr Witt, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Stichwort. Wertschätzung. Gibt es so etwas wie eine Werteskala in der Politik? Also ganz oben die sogenannte internationale Politik, wo es dann um Iran und USA, Krieg und Frieden geht. Dann die Innenpolitik, da werden ja auch große Themen verhandelt, Migration, Sicherheit. Das schlägt sich dann durch auf die Landespolitik. Und am Ende kommt dann das kommunale Geschäft, wo es eben um Stadthallen, um Bushaltestellen geht. Fehlt es da an Wertschätzung für diejenigen, die sich da einbringen?
Das hat in den letzten Jahren nachgelassen. Wir haben ja 2 große Studien gemacht. Wir sind die Gemeinderäte in Baden-Württemberg, die Hochschule Kehl, die eine aus dem Jahr 2008, wo wir alle Gemeinden befragt haben und eine, wo wir 4 Großstädte, darunter Freiburg, also Universitätsstädte, alles Universitätsstädte befragt haben, die Gemeinderäte. Und man hat da festgestellt, dass da von den Gemeinderäten auch beklagt wird, dass die Wertschätzung diesem Amt gegenüber zurückgehend ist.
Woran glauben Sie, liegt das, Herr Götzmann? Ist die bundesstaatliche Ebene eine, die einfach mehr Sexappeal ausstrahlt als die Frage der kommunalen Hundesteuer oder woran liegt das?
Das ist eine spannende Frage, aber ich glaube, das Thema Wertschätzung kommt in relativ vielen Themenbereichen über den Weg. Also die Feuerwehrleute, die das so empfinden, wenn sie zu Einsätzen fahren und wo sich Leute trotzdem in den Weg stellen. Vereinsvorsitzende, die der Auffassung sind, dass das, was sie im Ehrenamt leisten, nicht gewertschätzt wird. Wenn ich das alles zusammenzähle und dann trifft es auch auf das Ehrenamt des Stadtrats oder des Gemeinderats zu, dann ist es tatsächlich, glaube ich, eher ein grundsätzliches Problem, wie wir mit der Frage von Wertschätzung von ehrenamtlichem Engagement umgehen und ob wir daran an den jeweils anderen immer den Anspruch erheben, genauso agieren zu müssen wie jemand, der das beruflich macht.
Und ist es generell auch Ihr Eindruck, Frau Sankas, dass generell in der Gesellschaft dieses Gefühl, Wertschätzung zu empfinden für Leute, die sich ja ehrenamtlich einbringen, dass das in der Gesellschaft zurückgegangen ist in den vergangenen Jahren?
Jetzt bin ich noch nicht so lange dabei, um da so ein bisschen das im Zeitverlauf bewerten zu können. Also ich bin nicht falsch verstanden, wissen, es gibt wirklich ganz viele Menschen, die das, meistens die witzigerweise, die selber irgendwie ehrenamtlich aktiv sind, die auch so ein bisschen einschätzen können, was es bedeutet, die sind sehr, sehr wertschätzend. Also vor allem auch die Menschen, die tatsächlich auch sich aktiv an der am Gemeinwohl mitgestalten, am Gemeinwohl und so weiter. Also deswegen, ich will das nicht pauschalieren, aber manchmal, das war jetzt einfach nur so ein Ausdruck, ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn man dann im Prinzip so in einen Topf geworfen wird mit der großen Politik in Berlin, so nach dem Motto, die stecken sich die Taschen voll und wir wissen alle diese Vorurteile. Aber prinzipiell, glaube ich, sind halt einfach auch diese strukturellen Geschichten und deswegen sehen wir einfach auch, dass gerade es nicht so viele Stadträte gibt mit kleinen Kindern, dieses Thema, wenn man wirklich mitten in der Familien- und Berufsphase steht, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, dieses Mandat gut auszuführen und ich weiß nicht, wie man das lösen könnte, aber das sind einfach auch die Rahmenbedingungen, die es manchen Menschen einfach aufgrund von finanziellen Gesichtspunkten nicht ermöglichen und da kommt natürlich das Frauenthema auch rein, ja, weil wir sehen, es sind relativ wenig Frauen, also 23% in den Gemeinderäten in Baden-Württemberg und es liegt, da bin ich von überzeugt, einfach schon daran, dass Frauen einfach sowieso schon doppelt so viel der unbezahlten Erziehungs- und Betreuungstätigkeiten übernehmen wie Männer und dann einfach nicht noch so ein zusätzliches zeitaufwendiges Ehrenamt ausüben können. Und das ist schon eine Geschichte, die mir dann zeigt, dass es auch ein bisschen an Strukturen liegt, warum wir vielleicht immer abnehmende Interessierte an der Kommunalpolitik.
Aber das, was Sie da gerade angesprochen haben, dass womöglich die Kommunalpolitiker auch ein bisschen so die Wut abkriegen, die viele Leute generell auf das politische Geschäft hat. Mhm. Herr Witt, nun haben wir die Volksparteien in der Krise, in der Glaubwürdigkeitskrise. Mhm. Bundespolitiker haben auch nicht gerade den besten Ruf derzeit. Schlägt das durch, auch auf die kommunale Ebene? Trifft's da die Falschen?
Ja. Ich würde sagen, das schlägt durch. Das merken insbesondere Gemeinderäte und Fraktionsvorsitzenden der etablierten Parteien. Und Sie sehen ja auch, dass gerade bei dieser Kommunalwahl die freien Listen jenseits der politischen Parteien, also Frauenlisten, junge Listen und was es alles gibt, zugenommen haben. Also das beobachte ich jetzt eigentlich Land auf, Land ab. Es gibt zwar noch die Parteilisten der etablierten Parteien, klar, aber es gibt viele andere. Und insofern denke ich, dass das schon durchschlägt. Und dann muss man natürlich das eine sagen, die Gemeinderäte, die sind vor Ort, die sind greifbar, die sind ansprechbar. Während ein Bundestagsabgeordneten, wann sehe ich den mal? Ne? Den sehe ich vielleicht alle Vierteljahre mal und so. Die Bundeskanzlerin, die sehe ich nur im Fernsehen und so. Ne? Und die Kommunalpolitiker, die sind eben greifbar und die kriege ich dann ab.
Herr Götzmann, ist das Ihre Erfahrung als OB in Waldkirch?
Man kriegt schon tatsächlich auch manchmal sozusagen die Rügen ab, die eigentlich anderen politischen Ebenen gelten. Da gilt sozusagen das Gesamtkonglomerat Politik und da gehört man dann als Oberbürgermeister irgendwie gefühlt dazu, mit oder ohne Parteizugehörigkeit oder dann selbst für die Entscheidungen, die möglicherweise von Parteien getroffen werden, der man selbst nicht angehört. Aber da ist man tatsächlich, glaube ich, auch aus Teilen der Bevölkerung tatsächlich einfach ein Teil des politischen Betriebs.
Könnte es denn sein, dass sich das politische Engagement verlagert hat, weg vom Rathaus, vom Gemeinderat, wo man als Stadt und Gemeinderat dann ellenlange Abendsitzungen über sich ergehen lassen und durchstehen muss, hin zum Wutbürger, der einfach mal sagt oder rausbrüllt, wogegen er ist und was er so denkt.
Ich glaube, die gab es schon immer. Sie werden jetzt momentan vielleicht ein wenig wahrnehmbarer, dadurch, dass man das alles im Internet auch nach Jahren noch nachlesen kann oder auch nach Tagen noch. Früher gab es halt vielleicht mal ein wenig robustere Leserbriefe in der Zeitung und weil es aber halt nur die gedruckte Ausgabe war, war das auch nach 3 Tagen halt auch wieder vergessen. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. Und es ist unmittelbarer geworden. Also ich stelle das durchaus auch fest, dass man da auch greifbarer ist für Kritik. Stelle jetzt für mich persönlich aber nicht fest, dass da jetzt eine Zunahme von deutlich überzogener Kritik kommen würde.
Von daher, ja, was ich sagen will, ist es womöglich einfacher, auf die Straße zu gehen und zu sagen, was man will oder wogegen man ist, als diese Kernarbeit zu übernehmen.
Was natürlich schon den Unterschied ausmacht, ist, wenn ich mich tatsächlich punktuell für nur ein Interesse engagiere. Das ist tatsächlich relativ einfach. Als Gemeinderat, wo ich jeden Monat mindestens einmal alle anderen wiedersehe, kann ich das zwar mal machen, aber ich habe eben auch die Folgen meiner Entscheidung zu tragen. Wenn ich beispielsweise eben die Grundsteuer nicht erhöhe, dann kann ich da zwar dafür sein, auf die Einnahmen als Stadt zu verzichten, aber wenn ich im Gemeinderat eine Woche später wieder beisammen sitze und denke, oh, wo nehmen wir jetzt eigentlich das Geld her für die neue Krippengruppe im Kindergarten, dann bin ich sozusagen unmittelbar mit den Folgen meines Handelns wieder betraut. Während, wenn ich mich tatsächlich nur für ein Interesse einsetze, ich bin genau da dagegen, wenn das durchgekommen ist, bin ich froh und glücklich und alles Weitere interessiert mich nicht. Und man sieht mich jetzt in den nächsten 4 Jahren wieder bei keiner einzigen Veranstaltung in der Stadt, dann ist es natürlich schon einfacher.
Verstehen Sie es bitte nicht falsch, Herr Götzmann, aber bei dem, was Sie jetzt sagen, klingen Sie absolut nicht wie ein ehemaliger baden-württembergischer Juso-Vorsitzender. Hat sie die Kommunalpolitik womöglich geerdet und direkt mit der Realität in Verbindung gebracht?
Also ich sag mal, bei mir war ja der Weg eher umgekehrt. Ich komme ja schon sozusagen aus der Kommunalpolitik oder bin deswegen in die SPD eingetreten, schon vor mittlerweile über 20 Jahren.
Aber noch mal, erdet Kommunalpolitik jemand, der auch sich politischer Theorie befasst?
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich eine Erdung nötig hatte. Aber
Frau Sanka, was glauben Sie? Sie waren viel in Südamerika unterwegs gewesen. Hat Sie die Kommunalpolitik näher an das gebracht, was die Leute wirklich angeht und betrifft? Haben Sie da vielleicht eher gemerkt, worum es wirklich geht im Alltag?
Ja, Kommunalpolitik ist natürlich schon teilweise sehr konkret und kleinteilig, aber also ich sag mal, gerade wenn man aus dem Ausland so Ländern wie eben Südamerika oder Indien zurückkommt und dann wieder hierher ins schöne Freiburg, dann weiß man einfach auch, wie gut es einem uns hier geht. Ja, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich durch die Kommunalpolitik gemerkt habe, worum es eigentlich den Menschen geht oder worum es im Leben geht. Nee.
Herr Witt, ist denn Kommunalpolitik womöglich genau der Ort, an dem sich auch internationale und nationale Entwicklungen am spürbarsten konkretisieren? Die Flüchtlingskrise, die haben ja die Kommunen eigentlich abgekriegt. Was in Berlin entschieden worden ist, ist dann bei Ihnen angekommen in Form syrischer, irakischer, afghanischer Flüchtlinge, oder?
Ja, das ist ja oft so, dass Dinge, die entweder in Brüssel entschieden werden oder in Berlin entschieden werden oder in Stuttgart, eben auf die Kommunalpolitik Auswirkungen haben. Fast alle Gesetze, Verordnungen, die die Stadt Waldkirch und die Stadt Freiburg anwenden, sind von der EU sozusagen beeinflusst. Und insofern ist es schon so, dass die Kommunen vor Ort diese Dinge auszubaden haben. Im Prinzip ist es auch richtig. Es gibt ja dieses Subsidiaritätsprinzip. Das sagt, eigentlich sollen alle Angelegenheiten des öffentlichen Bereichs auf der untersten Ebene erledigt werden. Nur dann, wenn sie dort nicht erledigt werden können, soll die nächsthöhere Ebene, also Landkreis, Land, Bund, Europa, sich dieser Dinge annehmen. Ne? Da wird hin und wieder dagegen verstoßen, wenn Brüssel meint, sie müsse irgendwas regeln, was eigentlich ohne Regelung auch in den Kommunen funktionieren würde. Aber es ist schon so, dass die Dinge auf unterster Ebene erledigt werden sollen.
Ist es auch Ihre Erfahrung? Und wenn ja, hat man da nicht auch gelegentlich das Gefühl, ein bisschen ohnmächtig zu sein, wenn in Berlin oder in Brüssel etwas entschieden wird und Sie müssen es ausbaden?
Also ich finde an sich total richtig, dass wir das Subsidiaritätsprinzip haben, weil vor Ort einfach auch am besten nachvollzogen werden kann, was die Menschen brauchen und wie die Lösungen am praktikabelsten sind. Das Problem, was ich sehe, ist, dass wir als Kommune oder als Stadt viele Aufgaben haben. Also um beim Flüchtlingsthema zu bleiben, diese ganzen Folgeintegrationsmaßnahmen, Beispiel die Integration der Flüchtlinge ins Bildungssystem, das sind alles Geschichten, die gerade in den Großstädten sehr aufschlagen, wo wir im Prinzip, was die finanzielle Seite angeht, alleingelassen werden. Und so sehen wir das an vielen Stellen, Stichwort Digitalisierung an den Schulen, Stichwort Schulsanierung und so weiter. Wir haben gerade in den Großstädten enorm viele Aufgaben, wo vollkommen richtig ist, dass es auf kommunaler Ebene angegangen wird, aber dann muss halt auch im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die Mittel folgen, damit wir als Städte und Gemeinden gut diese Aufgaben erledigen können. Und vielleicht nochmal beim Thema Frust der Bevölkerung zu bleiben. Also ich bin jetzt im Schulausschuss und mir kommen so viel und ich kann es so nachvollziehen, so viele Eltern, die sagen, für alles haben wir Geld, nur unsere Schultoiletten stinken, unsere Schulen, da brechen die Fenster raus. Warum ist es so? Und da müssen wir als Stadträte uns hinstellen und sagen, Sie haben vollkommen recht, ich kann es vollkommen nachvollziehen, aber wir werden leider mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, wahrscheinlich 30 Jahre brauchen, bis wir unsere Schulen saniert haben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo vielleicht auch nochmal bei Ihnen anknüpfen, wo Sie gesagt haben, der Handlungsspielraum ist vielleicht irgendwie immer geringer. Ich glaube, deswegen ist sich ja zum Beispiel der Städte- und Gemeindetag auch total einig, also parteiübergreifend, dass sie sagen, immer wieder nach Berlin gehen und sagen, die Oberbürgermeister dieser Republik und sagen, Leute, wir brauchen mehr Geld, damit wir unsere Aufgaben, Verkehrsinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur, damit wir die gut handeln können. Und ich glaube, das muss einfach auf Bundesebene sehr viel bewusst gemacht werden, dass viel Frust in der Bevölkerung schon auch damit zusammenhängt, dass die Kommunen schlecht ausgestattet sind finanziell.
Aber Herr Götzmann, klingt jetzt trotzdem, wenn man das hört, ein bisschen widersprüchlich. Einerseits haben Sie das Hohelied der Einflussnahme, der Entscheidungsfreude gesungen, was die Kommunalpolitik angeht, die Gestaltungsspielräume, die man hat. Und jetzt hören wir gerade das genaue Gegenteil, dass diese Gestaltungsspielräume enorm eingeschränkt werden von oben. Wie kommt man denn mit diesem Widerspruch zurecht?
Es ist die tägliche Arbeit der Kommunen, mit diesem Widerspruch zurechtzukommen. Das klappt dann auch mal mehr oder mal weniger gut. Aber ich glaube tatsächlich, unterm Strich kann man damit zurechtkommen, wobei eine der zentralen Aufgaben ist es, und da kann ich auf meine Vorrednerin zurückgreifen, ist vor allem der Unterhalt unserer Infrastruktur. Wir haben gerade in den Schulen, in den Hallen, halt vor allem Gebäude aus den 60er, 70er Jahren, als relativ viel gebaut wurde. Und das kommt eben jetzt momentan als großer Klumpen eben jetzt langsam alles an die Sanierung ran. Und deswegen kommen wir jetzt in eine Phase, wo, sagen wir, vielleicht der normale Betrieb läuft. Aber wir bekommen auf der Investitionsseite gerade im Gebäudebereich oder im Infrastrukturbereich, auch bei den Straßen, bei vielen Dingen an ein Lebensende oder an das Ende der Lebensdauer. Und da kommt langsam jetzt der Engpass her. Darauf wird jetzt zum Teil reagiert. Gerade auch beim Thema Digitalisierung der Schulen passiert jetzt zumindest das ein oder andere. Aber wir brauchen auch tatsächlich nicht nur Mittel für Schulneubauten, sondern eben auch vor allem auch Mittel für Schulsanierungen.
Wobei man sagen muss, also gerade was die Finanzen anbelangt, gibt es ja ein extremes Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Ne? Also was die Kommunalfinanzen anbelangt, wenn ich so Länder angucke wie Nordrhein-Westfalen, wie da die Schulen und die öffentlichen Einrichtungen teilweise aussehen in den Städten, dann geht's uns ja, sind wir ja wie im Paradies. Ne? Und das ist auch wieder strukturell bedingt, weil unsere Kommunalverfassung, unsere Gemeindeordnung eben den Gemeinden einen sehr großen Spielraum einräumt, den Bürgermeistern eine hohe Machtfülle zubilligt und die kommunalen Landesverbände in Baden-Württemberg, soweit ich das beobachte, sehr stark sind. Das heißt also, der Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag, die kämpfen natürlich sehr stark für ihre Mitgliedskommunen in der Landespolitik, im kommunalen Finanzausgleich, und das ist aus meiner Sicht auch sehr gut so.
Aber Herr Witt, Sie sind Rektor der Verwaltungshochschule Kehl. Wenn Ihre Studenten lernen, der Oberbürgermeister hat eine große Machtfülle. Aha. Und andererseits sagt gerade der Oberbürgermeister, diese Machtfülle ist einfach auch begrenzt und wird von oben begrenzt durch bestimmte finanzielle Entscheidungen. Klar. Dann ist es damit doch gar nicht so weit her.
Ah, doch. Der Oberbürgermeister hat ja in Baden-Württemberg drei ganz wichtige Funktionen. Er ist Leiter der Verwaltung und Chef aller Verwaltungsmitarbeiter. Er ist Mitglied im Gemeinderat und stimmberechtigtes Mitglied, und er vertritt als Repräsentant und rechtlicher Vertreter die Gemeinden nach außen. Das ist nicht in allen Bundesländern so. Zum Beispiel im Saarland werden die Bürgermeister auch direkt gewählt. Sie haben aber kein Stimmrecht im Gemeinderat. Das ist eben so. Und die Bürgermeister sind nicht abwählbar in Baden-Württemberg. Das verleiht ihnen auch eine gewisse Machtfülle. Dass sie jetzt nicht alles selber entscheiden können, ist ja klar. Es gibt die Weisungsaufgaben, die sozusagen vom Bund beziehungsweise von den Ländern vorgegeben werden, die weisungsfreien Aufgaben, wo dann die Gemeinden einen gewissen Spielraum haben, und die freiwilligen Aufgaben. Und die freiwilligen Aufgaben, das ist natürlich das Spielfeld der Gemeinderäte. Ne? Nur Ich habe es mal untersucht. Es bleiben in der Regel 10-15% der gesamten Einnahmen einer Gemeinde sind für den freiwilligen Bereich noch zur Verfügung. Alles andere ist halt weisungsfreier Bereich oder Weisungsbereich. Ne?
Vor allem sagen wir nicht immer einfach zu vermitteln auch dem Bürger, dass wir zum einen Selbstverwaltungsorgan sind, Selbstverwaltungskörperschaft, aber zum Teil eben ja auch staatliche Aufgaben wahrnehmen. Mhm. Also ich mache das an einem ganz praktischen Beispiel. Wir haben auch eine Baurechtsbehörde. Ab 20.000 Einwohner haben es ja die meisten Städte. Entsprechend werden von uns auch die Bauanträge beschieden. Und da kommt vielleicht der ein oder andere Nachbar mal bei mir vorbei und beschwert sich über die, wie konnten wir denn diesen Bau genehmigen? Dann verweisen wir auf das Baugesetzbuch, auf die Landesbauordnung und dass der Antragsteller sein gutes Recht ist, genau so zu bauen, nach allem, was nach den rechtlichen Vorschriften. Herr Oberbürgermeister, wenn Sie könnten, könnten Sie es verhindern. Und dann muss man eben darauf hinweisen, dass dann eben nicht Machtfühler angesagt ist, sondern da ist man im Gesetzesvollzug und man ist eben Oberbürgermeister, nicht Landvogt.
Aber könnte es nicht sein, dass die Kommunen zum Teil auch ein bisschen selbst dran schuld sind, dass sich keine mehr groß für sie engagieren will? Es gibt eben viele Bürger, die beschweren sich, Sie haben es gerade erwähnt, über die schlechte Ausstattung der Schulen, über eine schlecht funktionierende Verwaltung, über eine überbordende Bürokratie. Müssen sich die Kommunen nicht manchmal auch selbst an die eigene Brust schlagen?
Ja, natürlich. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alles perfekt läuft auf kommunaler Ebene, so wie überall, wo Menschen involviert sind, laufen Sachen gut und weniger gut. Klar, Verwaltung, je größer sie werden, wir haben jetzt hier eine städtische Verwaltung mit über 4000 Mitarbeitern, das wird dann schon manchmal ein bisschen kompliziert und schwerfällig, wo ich manchmal auch den Kopf schüttel, aber ich glaube, das ist auf anderen Ebenen und selbst in der freien Wirtschaft, in großen Konzernen auch nicht anders. Also deswegen stimmt, an mancher Stelle könnte man sicher mehr Bürgerservice einführen, aber ich habe schon den Eindruck, also kann ich jetzt aus Freiburger Erfahrung, gerade so Geschichten wie Amt für öffentliche Ordnung und so weiter, die sind wirklich mittlerweile sehr bürgerorientiert, sehr serviceorientiert, haben samstags geöffnet. Die Digitalisierung läuft echt voran, dass man einfach auch seine Formulare online, also seinen ganzen Verwaltungskrams online erledigen kann als Bürger. Also ich finde, da passiert schon.
Sind nicht alle glücklich drüber übrigens.
Sind nicht alle
dass alles online läuft, gerade Leute, die etwas älter sind.
Das stimmt. Also da haben wir auch immer ein Auge drauf, damit tatsächlich nicht nur die, die Internetzugang haben, quasi an dieser Gesellschaft teilhaben können, sondern da haben Sie vollkommen recht, dass man eben auch noch Dinge persönlich oder über Telefon regeln kann. Ne?
Also ich muss manchmal sagen, wir jammern auf hohem Niveau manchmal. Ne? Wenn ich da manchmal dieses Gejammere höre von Bürgerinnen und Bürgern, dann muss ich denen ja sagen, dann guckt mal in andere Länder. Ich war jetzt gerade in der Mongolei und habe gesehen, wie da die Verwaltung funktioniert und wie sie bei uns funktioniert. Ne? Also das sind Welten und insofern, und da gibt es nicht nur die Mongolei, da gibt es viele Länder, wo das viel, viel schlechter funktioniert als bei uns. Insofern denke ich, wir haben eine solide, gut funktionierende Verwaltung. Da sind Dinge zu verbessern, das ist ganz klar. Aber wie Sie sagen, manchmal etwas schwerfällig, große Tanker, Großstädte, aber es funktioniert.
Also keine mongolischen Verhältnisse in Baden-Württemberg, auch nicht in Rheinland-Pfalz.
Richtig.
Ich habe allerdings gelesen, Herr Witt, die Kommunalpolitik sei im Grunde in ländlichen Räumen, also in kleineren Gemeinden, leichter umzusetzen und auch das Engagement im Grunde höher als in Städten. Was glauben Sie, woran liegt das? An der sozialen Kontrolle, die in kleinen Gemeinden nun mal da ist, lässt man sich da leichter breitschlagen? Mensch, übernimm doch mal ein Ehrenamt.
Also die Wahlbeteiligung ist ja auch in kleineren Kommunen größer als in Großstädten, sowohl bei Bürgermeisterwahlen als auch bei Kommunen, also bei Gemeinderatswahlen. Das stellt man fest, da gibt's ein Gefälle. Sicherlich liegt es daran, dass in einer kleineren Gemeinde, in einer kleineren Kommune, ich selbst war ja Gemeinderat in einer 3.500 Einwohnergemeinde, man kennt sich, man kennt die Personen und man schafft es auch leichter, Kandidatinnen und Kandidaten fürs Ehrenamt zu gewinnen, als in einer anonymen Stadt oder gar in einer Universitätsstadt, wo dann ganz viele Studierende sind, die ja ohnehin sich nicht so sehr identifizieren mit der Stadt. Und das ist sicherlich der Grund dafür.
Frau Sankar, ist womöglich das Gefühl, so richtig verwurzelt zu sein in einer Gemeinde oder auch in einer Stadt wie Freiburg, ist dieses Gefühl womöglich mit den Jahrzehnten geschwunden? Freiburg hat enorm viel Leute bekommen, die von außerhalb kommen, die sich hier niedergelassen haben. Also dieses Gefühl, ich bin Freiburger oder Waldkircher, kommt es mit der mobilen Gesellschaft mehr und mehr abhanden?
Also ich sag mal, als Universitätsstadt hat man natürlich schon auch immer das Thema, dass die Studierenden nur eine gewisse Zeit hier bleiben. Also wir erleben das auch immer bei den Listenaufstellungen, dass dann doch die jüngeren Leute sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich noch tatsächlich irgendwie die nächsten Jahre hier bin, dann kandidiere ich lieber mal nicht. Also ich glaube, das ist in Universitätsstädten definitiv ein Thema, wobei ich schon erlebe, dass zum Beispiel auch die Identität zum Quartier auf der anderen Seite ziemlich hoch ist. Also dass so dieses Engagement, sich mal im Stadtteil einzubringen für das ein oder andere Projekt, da würde ich nicht sagen, dass das, also vielleicht ist die, je größer die Einheit wird, die Stadt sozusagen, desto eher orientiert man sich dann vielleicht, sieht man auch in Berlin oder so, also desto eher orientiert man sich dann wieder an der kleineren Einheit. Und gut, jetzt haben die Bürgervereine bei uns in den Stadtteilen, glaube ich, schon auch teilweise Nachwuchsprobleme, aber es ist schon, würde ich sagen, die Bereitschaft da, sich dann auch mathematisch im Stadtteil irgendwie für Themen einzubringen.
Herr Götzmann. Das Thema zunehmende Mobilität ist aber insgesamt ein Problem für die Rekrutierung von politischem Personal. Wenn ich jetzt Bundestagsabgeordneter werden möchte im Wahlkreis Emmendingen-Lahr, dann werde ich das ja nicht, wenn ich da hingezogen bin und mich da bei der Partei melde und dann freuen die sich alle, dass man gekommen ist, sondern dann muss man ja einen gewissen Vorlauf haben, die möglicherweise sich ja 20 Jahre drauf warten und Ähnliches. Und auf der anderen Seite sind dann, wenn ich selbstständiges Potenzial dazu habe und dann wegziehe, habe ich mich sozusagen selbst aus dem Spiel genommen, selbst für Landtags- oder Bundestagsmandate. Also es ist tatsächlich nicht nur ein Problem für Kommunalpolitik, da verschärft sich's natürlich noch, weil der Raum kleiner ist, über den wir reden. Aber es ist tatsächlich schwierig, auch dann bei Parteien das entsprechende Personal zu rekrutieren.
Aber ist in den letzten Jahrzehnten so etwas wie die lokale Bindungskraft verloren gegangen, weil eben so viele Leute inzwischen beruflich und privat ja auch angehalten werden, mobil zu sein, flexibel zu sein, den Wohnort zu wechseln, wenn es sein muss. Das muss sich doch gerade im Kommunalen eigentlich auch niederschlagen, oder?
Ja, ich denke schon, dass das abgenommen hat. Ich kann jetzt für unsere Stadt sagen, dass die Identifikation, glaube ich, noch nach wie vor sehr hoch ist. Also es war immer eine große Aufgabe, die Gemeinderatswahllisten voll zu bekommen, aber es ist zumindest den 4 Gruppierungen, die im Gemeinderat vertreten sind, auch wieder gelungen, die Listen ordentlich zu besetzen. Es gibt auch eine neue Gruppierung, die antritt. Also von da kann ich jetzt zumindest für diese Wahl nicht feststellen.
Frau Sankar. Eben, also da kann ich eigentlich komplett wieder sprechen. Also wir haben die Identifikation definitiv. Wir haben ja in Freiburg so viele Listen wie nie. 18 Listen treten für die Kommunalwahl an, 700 Kandidatinnen und Kandidaten und auch wirklich viele Listen, die so gerade die jüngere Klientel, also urbanes Freiburg und so weiter, junges Freiburg, also wirklich wahnsinnig viele, die für diese Stadt sich einbringen wollen im Kommunalparlament. Und deswegen würde ich das nicht sagen, dass diese Identifikation mit einer Stadt oder auch die Bereitschaft, sich hier einzubringen, abgenommen hat jetzt für Freiburg.
Aber ist da Freiburg, Herr Witt, nicht womöglich ein bisschen so eine Ausnahme? Also wenn man durch die Stadt fährt, heute habe ich es getan, man sieht vor lauter Wahlplakaten gar nicht mehr die Verkehrsschilder, so viele Kandidaten lachen einem da entgegen. Das ist doch sicher auf dem Lande anders.
Es ist schon unterschiedlich. Also man kann allerdings auch nicht sagen, dass es auf dem Land überall anders ist. Ich war heute Nachmittag in Herbolzheim und da gibt's jetzt statt bisher 3 Listen gibt's 5 Listen und die sind so gut wie alle voll. Ne? Das heißt also, da hatte man auch keine jetzt größeren Probleme, Kandidaten zu finden. Dann gibt es wieder andere Gemeinden, da sieht es ganz anders aus. Ne? Also es gibt da keine Regel ohne Ausnahme sozusagen. Ich glaube schon ein bisschen, dass die Identifizierung mit den Kommunen teilweise nachgelassen hat. Das kann man auch feststellen, zum Beispiel bei den Vereinen. Die Vereine haben ja auch Mitgliederschwund. Ne? Die Fitnesscenter, die boomen und die Sportvereine, die verlieren Mitglieder und so. Ne? Das Problem ist, dass sich junge Leute ungern binden wollen für eine gewisse Zeit. Beim Gemeinderat sind es 5 Jahre, beim Verein ist es im Prinzip lebenslänglich oder so lang, wie man will. Ne? Diese Bereitschaft, die ist aus meiner Anschauung zurückgegangen.
Was geht da der Demokratie verloren, wenn diese Bereitschaft schwindet? Wie sehr bedroht das womöglich sogar unser demokratisches System? Denn die Kommune ist ja eigentlich ja das Urbild der Demokratie. Ja. Daher stammt sie.
Gut, also ich denke, so negativ kann man es jetzt nicht sehen, dass da eine ernsthafte Bedrohung besteht. Wir haben ja immer noch Wahlbeteiligungen, die so um die 50% liegen. Wir hatten allerdings vor 20 Jahren natürlich höhere Wahlbeteiligungen, das muss man sehen. Ne? Und was mich so ein bisschen ermutigt jetzt wiederum, ist, dass ich sehe, dass die jungen Menschen wieder politischer werden, wie sie vor 10, 15, 20 Jahren waren. Ich bin ja jetzt immerhin seit 27 Jahren an der Hochschule in Kehl als Professor und habe viele Generationen von Jugendlichen erlebt. Da war er ganz unpolitische dabei und jetzt in den letzten Jahren ist es wieder politischer geworden. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass man das Wahlalter gesenkt hat auf 16, dass die jungen Leute früher an die Kommunalpolitik herangeführt worden sind. Wir haben das ja mal untersucht nach der letzten Kommunalwahl. Die Altersgruppe 16 bis 18 hatte eine höhere Wahlbeteiligung wie die Altersgruppe 18 bis 20. Ne? Und das zeigt für mich, die jungen Leute sind wieder politischer geworden.
Herr Götzmann, wie kann man Kommunalpolitik wieder attraktiv machen?
Also ich möchte zunächst mal unterstreichen, was Herr Professor Witt gesagt hat, mit Blick auf die 16-, 17-jährigen Wähler. Also ich halte das für eine sehr gute Entscheidung, dass das Wahlalter abgesenkt wurde. Ich stelle das genauso fest, dass das Interesse da gerade in der Altersgruppe sehr rege ist. Ich durfte jetzt direkt, bevor ich hierher gekommen bin, die Veranstaltung noch eröffnen bei uns Politik und Pizza. Das ist ja das momentane Veranstaltungsformat der Landeszentrale für politische Bildung, um gerade die jungen Wähler anzusprechen und 40, 50 Jugendliche haben sich da heute Abend informiert und mit den Gemeinderatskandidatinnen und Kandidaten das Gespräch gesucht. Das finde ich an einem Donnerstagabend außerhalb der Schulzeit ohne jede Verpflichtung ein sehr gutes Zeichen.
Ich kann das auch total bestätigen. Also wir haben als Grüne Partei beispielsweise ja auch einen Mitgliederzuwachs, den wir noch nie so erlebt haben, auch hier in Freiburg. Und wir haben durch Fridays for Future natürlich auch schon, wie Sie auch gesagt haben, so ein bisschen, finde ich, einen Ruck, der auch durch die Gesellschaft geht. Und ich glaube schon auch so diese auf der anderen Seite am rechten Rand des politischen Spektrums, dass es da extremer wird. Das lässt auch viele Menschen so ein bisschen aufwachen, habe ich den Eindruck. Also wir haben so zwei Entwicklungen und das, finde ich, ist einfach auch die große Chance, blöd wie es ist, dass die AfD in den Parlamenten so stark ist, dass wir einfach es als demokratische Parteien auch schaffen, da wirklich und als Gesamtgesellschaft wieder zu sagen, hey, es geht bei den Wahlen auch um was, ja, es lohnt sich, wählen zu gehen. Es ist einfach nicht ein Selbstläufer, dass wir ein demokratisches System haben, es ist nicht ein Selbstläufer, dass Europa irgendwie stark ist, und das erleben wir jetzt als Grüne Partei enorm. Das hat sicher auch was mit Fridays for Future und diesem Bewusstsein für Klimaschutz in der jungen Generation zu tun. Aber ich glaube, das ist einfach auch eine Chance, dass wir gerade auch dann zum Beispiel sagen, ganz konkret Kommunalpolitik, da kannst du auch konkret mitentscheiden. Und das Wahlalter 16 kann ich nur bestätigen. Also ich war jetzt in so vielen Schulklassen und das war so beeindruckend, wie gut die informiert waren, wie viel die auch wussten von Müllentsorgung bis hin zu Verkehrsplanung, und die haben sich wirklich dafür interessiert. Also das lässt mich auch wirklich hoffnungsfroh, stimmt mich das, ja.
Aus der Altersgruppe sieht es am Ende womöglich besser aus um die Kommunalpolitik, als man es in den Zeitungen liest.
Also ich bin ja jetzt mal gespannt, was für Ergebnisse die Kommunalwahl bringt. Ich werde das im Rahmen eines Fachprojekts mit Studierenden unmittelbar nach der Kommunalwahl untersuchen. Ich bin sicher, es wird mehr Frauen geben. Frauenanteil wird zunehmen. Der Jugendlichenanteil wird, denke ich, auch zunehmen. Die freien Listen werden zunehmen. Und das sind alles Dinge, die einen eigentlich ermuntern, und ich denke, dass die Kommunalpolitik wieder an Bedeutung gewinnen wird.
Das war das SWR2-Forum, die Mühen der kommunalen Ebene. Vielen Dank an Professor Paul Witt, er ist Direktor der Verwaltungshochschule in Kehl, an Nadine Sancar, die Spitzenkandidatin der Grünen in Freiburg, und an Roman Götzmann, den Oberbürgermeister in Waldkirch. Am Mikrofon war Martin Durm.